Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Krisengipfel in Cannes. Die Mächtigen der EU nehmen Griechenlands Ministerpräsident ins Gebet. Proteste in Oakland, Kalifornien. Die Occupy-Bewegung breitet sich in den USA weiter aus. Und erfolgreicher als gedacht. Auch ambulante Alkoholtherapien sind wirkungsvoll, wenn sie lang genug dauern. Ich bin Christina Scheidegger. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und wir starten mit den Nachrichten und Markus Amrein.
Griechenland bekommt vorläufig kein Geld mehr aus dem Hilfspaket. Das haben Deutschland, Frankreich und der Internationale Währungsfonds IWF an ihrem Krisengipfel im französischen Cannes beschlossen. Zuerst müsse das griechische Volk darüber abstimmen, ob es den Euro behalten wolle, sagten Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy. Der griechische Ministerpräsident Papandreou bestätigte, bei der Abstimmung gehe es tatsächlich um die Frage, ob Griechenland in der Eurozone bleiben wolle. Die Abstimmung solle Anfang Dezember stattfinden. Italien ergreift keine Sofortmaßnahmen, um die Schulden zu verringern. Die Sondersitzung der italienischen Regierung ist ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Die Minister stimmten lediglich im Grundsatz einem Paket von Maßnahmen zu. Diesen Maßnahmen müssten aber noch beide Parlamentskammern zustimmen. Charles Morero wird neuer Bischof des Bistums Lausanne-Genf und Freiburg. Der 50-jährige Dominikaner Morero tritt die Nachfolge von Bernard Chenu an, der im September letzten Jahres verstarb. Der neue Bischof war bisher Sekretär der Internationalen Theologenkommission und lehrte an der päpstlichen Universität San Tommaso d'Aquino. Mehrere tausend Menschen haben in Oakland im Bundesstaat Kalifornien friedlich gegen die Macht der Banken demonstriert. Die Veranstalter sprachen von 5000 Teilnehmern. Sie blockierten Straßen in der Innenstadt und den Hafen, der zu den wichtigsten der USA gehört. Vor einer Woche hatte die Polizei ein Protestlager der Bewegung in Oakland aufgelöst. Dabei war ein Mann schwer verletzt worden. In der Fußball-Champions League holte der FC Basel ein 1:1 Unentschieden gegen Benfica Lissabon. Basel liegt damit in seiner Gruppe auf Platz 3. Manchester United führt die Gruppe neu an, dank eines 2:0 Sieges gegen Galatz. Bereits vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert hat sich Real Madrid. Die Spanier schlugen Lyon auswärts ebenfalls 2:0. Und noch zwei weitere Resultate. Bayern München schlug Napoli 3:2. Und Inter Mailand besiegte Lille 2:1. An den Tennis Swiss Indoors in Basel hat Roger Federer gegen den Finnen Jarkko Nieminen gewonnen und steht jetzt im Viertelfinal. Die beiden anderen Schweizer Marco Giudinelli und Michael Lammer sind hingegen ausgeschieden. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 11.836 Punkten, plus 1,5%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu 88,66 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2135 bzw. zu 1,3688 $. Das Wetter? Im Mittelland liegt gebietsweise Nebel, sonst ist es im Norden freundlich und in den Alpen bläst teils stürmischer Föhn. Im Süden ist es bewölkt und regnet zum Teil. Die Temperatur um 13 Grad mit Föhn bis 20 Grad.
Alles hätte so schön sein können für Merkel, Sarkozy und Co. Nachdem in Sachen Griechenland für den Moment alles geregelt schien, hätte man heute entspannt in den G20-Gipfel in Cannes starten können. Doch es kam anders. Der griechische Ministerpräsident Papandreou kündigte zu Beginn der Woche eine Volksabstimmung über das EU-Rettungspaket an und sorgte damit für erneute Unsicherheit. Anstatt also den Verhandlungserfolg von letzter Woche präsentieren zu können, hieß es am Abend erneut antreten zum Krisengipfel. Das Resultat? Eine klare Botschaft an Griechenland. Aus Cannes, Maren Peters.
Europäer und IWF stellen den Griechen ein Ultimatum. Entweder die Griechen beseitigen alle Unsicherheiten in Bezug auf den Ausgang des Referendums oder es gibt kein frisches Geld. Sollten die Griechen nicht kooperieren, werde die nächste Tranche des Hilfspakets nicht ausgezahlt, sagte Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy.
Les Européens comme le FMI ne pourront envisager de verser la sixième tranche du programme d'aide à la Grèce que lorsque toute incertitude sur l'issue du référendum aura été levée.
Es sei völlig legitim, dass die Griechen ein Referendum durchführten, sagte Sarkozy. Aber es sei auch völlig klar, dass die Unsicherheit in der Euroregion nicht allzu lange andauern dürfe. Darum müsse die Abstimmung so schnell wie möglich über die Bühne gehen. Dem griechischen Ministerpräsidenten Papandreou rangen die Euro-Länder die Zusage ab, das Referendum schon auf den 4. oder 5. Dezember anzusetzen. Ein cleverer Schachzug, denn sollten sich die Griechen für den Verbleib in der Eurozone entscheiden, dann käme die Zustimmung gerade noch rechtzeitig, um eine Staatspleite Griechenlands abzuwenden. Denn das Geld reicht nach Angaben der Griechen noch bis Mitte Dezember. Auch beim Inhalt des Referendums kam Papandreou den Europäern entgegen. Wie, erklärte Bundeskanzlerin Merkel.
Das Referendum geht im Kern um nichts anderes als um die Frage, möchte Griechenland im Euroraum verbleiben, ja oder nein?
Das senkt das Risiko, dass etwas schief geht. Denn in Umfragen haben sich 3/4 der Griechen für einen Verbleib in der Eurozone ausgesprochen. Das Sparpaket lehnt die Mehrheit dagegen ab. Doch darüber wird nicht abgestimmt. Selbst für den Fall, dass die Griechen mit Nein stimmten, sei man gewappnet, sagte Merkel. Das alles dominierende Ziel müsse sein, den Euro stabil zu halten. Und das zwar lieber mit Griechenland als ohne Griechenland, aber notfalls eben auch ohne Griechenland. Ein Austritt des Landes aus der Eurozone ist kein Tabu mehr. Die Schuldenkrise Griechenlands und die Gefahren für die Weltwirtschaft werden auch den zweitägigen G20-Gipfel dominieren, der heute beginnt.
Und während in Cannes die Mächtigen dieser Welt am G20-Gipfel tagen, weitet sich in den USA die Protestbewegung gegen die soziale Ungleichheit aus. Mit Occupy Wall Street hat es im September in New York begonnen. Gestern nun riefen die Protestierenden in Oakland, Kalifornien, sogar zum eintägigen Generalstreik auf. Max Ackermann berichtet.
Wir sind die 99%, singt eine Gruppe junger Leute in den Straßen von Oakland. Genug ist genug, jetzt geht's dem 1% Ausbeuter an den Kragen.
We're going after the 1% and we mean business, we're militant.
Das tönt rabiater, als es ist. Die Stimmung gestern in Oakland war eher fröhlich als militant. Viel Musik, viel Fantasie und Tausende von Demonstranten.
There's power in numbers and the more people are out here, the bigger the message.
Was genau die Message ist, ist allerdings nicht so klar. Occupy Wall Street oder eben hier Occupy Oakland ist eine Basisbewegung ohne feste Führung und ohne einheitliches Programm. Aber sicher gegen die da oben gerichtet.
We don't need them, they need us, and that's why we're here today.
Politik und Establishment wissen nicht so recht, wie mit dem wachsenden Protest im Land umgehen. Oakland ist dafür ein perfektes Beispiel. Letzte Woche noch räumte die Polizei das Zeltlager der Bewegung mit brachialer Gewalt. Einen Tag später ließ Bürgermeisterin Jean Kwan die Demonstranten wieder auf den Rathausplatz.
We're balancing on one hand free speech and public safety always.
Es gelte ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der öffentlichen Sicherheit, sagte die Bürgermeisterin gestern und befahl der Polizei, sich zurückzuhalten, was dem Präsidenten der lokalen Polizeigewerkschaft ganz recht war.
You know, we're not far away from the 99% of the people that are this Occupy Wall Street movement.
Sie gehörten schließlich auch zu den 99%, meinte er und weiß, wovon er spricht. Oakland musste wegen der Finanzkrise dieses Jahr Dutzende Polizisten entlassen. Jetzt unterstützen über 100 Gewerkschaftssektionen den Streikaufruf in Oakland. Auch 300 Lehrerinnen und Lehrer nahmen frei, Stadtangestellte, Krankenschwestern. Und zu den vielen jungen Leuten kamen Altrevolutionäre, etwa Angela Davis, einst auf der Liste der 10 gefährlichsten Menschen in den USA aufgeführt, heute Professorin in Santa Cruz.
The eyes of the world are on our city.
Ziel des Streiktages war es, Oakland für einen Tag lahmzulegen, vor allem den Hafen, den fünftgrößten im Land, und das gelang weitgehend. Die 99% haben erstmals ganz schön viel Muskeln gezeigt.
Der Beitrag von unserem Korrespondenten in den USA, Max Ackermann. Rund 300.000 Menschen in der Schweiz sind Alkoholiker. Ein kleiner Teil von ihnen sucht sich Hilfe bei einer Beratungsstelle. 7000 Betroffene beginnen jährlich eine ambulante Therapie. Eine neue Zürcher Studie zeigt nun erstmals, wie wirkungsvoll diese Therapien sind und zeigt Erfreuliches. Ambulante Therapien sind erfolgreicher als bisher angenommen, vor allem dann, wenn sie mehrere Jahre dauern. Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Die Geschichte von Jean-Pierre Mischler ist typisch. Schon als junger Mann trank er zu viel Alkohol, später kamen andere Drogen dazu. Dass er gefährlich lebt, wurde ihm mit 30 klar. Nach einem Absturz, wie er sagt, landete er notfallmäßig im Spital.
Doch, da hat der Arzt mir einfach die Adresse von der Fachstelle angegeben. Und dann habe ich mich angemeldet, weil es ging einfach nicht weiter.
Jean-Pierre Mischler begann eine ambulante Therapie auf der Fachstelle für Alkoholprobleme in Kloten. Eine Beratungsstelle, wie es sie in der Schweiz Dutzende gibt, finanziert zu einem großen Teil von den Gemeinden. Nur dafür, dass diese Investitionen etwas bringen, fehlte bis jetzt der Beweis. Es gab keine Untersuchungen über die Erfolgsrate solcher ambulanter Therapien. Aus einem einfachen Grund, sagt der Psychologe Martin Sieber, der seit den 70er Jahren im Suchtbereich forscht.
Das hängt mit der Organisation der Stellen zusammen. Das sind alles mehr oder weniger kleine Stellen und das geht dann nicht, dass die noch irgend so eine Studie machen können.
Im Auftrag der Klotener Fachstelle konnte Martin Sieber jetzt erstmals eine Studie erarbeiten, die Anhaltspunkte liefert über den Therapieerfolg. Befragt wurden rund 350 Personen ein Jahr nach Abschluss ihrer Therapie. Aufgrund der Antworten errechneten die Forscher eine Besserungsquote zwischen 50% und 75%, das bei einer durchschnittlichen Therapiedauer von 3 Jahren. Die Studie liefert aber nicht nur erfreuliche Zahlen. Laut Martin Sieber zeigt sie auch, wie eine Beratungsstelle eine Therapie sinnvollerweise organisiert.
Sie muss parat sein für Leute, die sehr langfristig eine Beratung benötigen, vielleicht in größeren Abständen, alle Monate einmal. Aber bei Rückfällen sollten die Leute wieder auf die Stelle kommen können, sollten nicht große Hürden überspringen müssen und wenn möglich wieder die gleiche Ansprechperson haben.
Die Klotener Untersuchung findet Nachahmer. In den Kantonen Zürich, Bern und Aargau läuft unterdessen eine vergleichbare interkantonale Studie. Diese Zahlen und Fakten sollen nicht zuletzt Argumente liefern im immer schwierigeren Kampf um öffentliche Gelder. Ziel muss es jedenfalls sein, möglichst viele Erfolgsgeschichten zu schreiben, wie jene von Jean-Pierre Mischler, der nach insgesamt 10 Jahren Therapie über sich sagen kann:
Es geht mir wirklich super gut, ich habe gelernt, ohne Alkohol zu leben.
Der ehemalige Alkoholiker Jean-Pierre Mischler im Beitrag von Kurdin Vinzenz gehört um 6.13 Uhr in heute Morgen. Und wir kommen noch zum Sport. Und da macht der FC Basel in der Champions League weiterhin eine gute Figur. Bei Benfica Lissabon holten die Basler ein 1:1 Unentschieden, trotz eines sehr frühen Rückstandes. Aus Lissabon, Marcel Melcher.
Ein frühes Gegentor kauft im Fußball einer Mannschaft oft den Schneid ab. Nicht so beim FC Basel. Benficas Führungstreffer in der 4. Spielminute sei gar nicht mal so schlecht gewesen, erklärte FCB-Trainer Heiko Vogel nach dem Spiel.
Ja, weil ich einfach das Gefühl hatte danach, dass eine Last von meiner Mannschaft gefallen ist und wir dann eigentlich das Spiel so aufgezogen haben, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben.
Tatsächlich zeigte Basel eine erstaunlich abgeklärte Leistung. Es war mehr in Ballbesitz, spielte mehr Pässe und ließ die Ballzauberer Benficas nicht mehr zaubern. Im Basler Angriff wurden zwar die fehlenden Alex Frey und Marco Streller vermisst. Das starke Basler Spiel in der Verteidigung und im Mittelfeld fand im Sturm nur selten eine Fortsetzung. Eine dieser Möglichkeiten verwertete dann aber Benjamin Huckel zum verdienten Ausgleich.
Ja, also das ist eine grosse Leistung von uns und für den Schweizer Fußball eine gute Sache. Und ich glaube, wir haben es sowohl in Manchester als auch hier nicht gestohlen, so unentschieden.
In der Tat reiht sich dieses Resultat in mehr als respektable Basler Leistungen bei grossen europäischen Clubs ein. Und auch wenn ein Weiterkommen immer noch unrealistisch erscheint, darf Basel dank diesem guten Spiel in Lissabon weiterhin von den Champions League Achtelfinals träumen.
Und das war heute Morgen. Diese Sendung gibt es auch als Podcast für unterwegs. Mehr dazu auf deres.ch. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies. Mein Name Christina Scheidegger.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.